Leute, ich bekomme immer noch so viele Nachrichten zu den neuen Tourterminen, deshalb dachte ich, ich sag da nochmal kurz was zu. Also, die Ohrenzeugentour war ja so schnell komplett ausverkauft, dass viele von euch keine Tickets mehr bekommen haben. Deshalb haben wir jetzt im Herbst zusätzliche Termine nachgelegt. Das ist vor allem für die von euch gedacht, die beim ersten Mal leer ausgegangen sind. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ihr euch das Programm zum zweiten Mal anguckt. Die Zusatztermine starten am 14. September 2025 in Zürich. Insgesamt spiele ich 13 Shows und zwar in München, Leipzig, Hannover, Stuttgart, Berlin, Saarbrücken, Hamburg, Bielefeld, Nürnberg und Frankfurt. Die allerletzte Show ist dann das große Tourfinale am 30. November in der Grugerhalle in Essen. Die Tickets für die Zusatztermine der Ohrenzeugentour 2025 bekommt ihr auf printyourticket.de bei Eventim und natürlich auch überall sonst, wo es Tickets gibt. Und das werden auch bis auf Weiteres die letzten Shows werden. Also wenn ihr mich in nächster Zeit live auf der Bühne sehen wollt, dann da. Ich freue mich auf euch.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan und hallo Horst.
Ich grüße dich, lieber Philipp. Freue mich sehr, dass ich dabei bin.
Ihr habt es wahrscheinlich an der Stimme schon direkt erkannt. Mein Gast ist heute, ja, du bist so vieles. Du bist Koch, du bist Moderator, du bist Sammler, du heißt Horst Lichter und ich freue mich sehr, dass du da bist. Habe ich jetzt bei dieser Aufzählung noch irgendwas vergessen? Bestimmt. Irgendwas habe ich bestimmt vergessen.
Da gibt es so vieles, was die alle sagen, was ich wäre. Ja, also gut, ich schreibe Bücher, also könnte man Autor sagen. Man könnte noch dazu sagen, dass ich Comedy-Programme gemacht habe, also bin ich auch noch Bühne. Das ist aber alles Quatsch. Im Prinzip bin ich der Horst und ich habe Koch gelernt. Und wenn mich jemand fragt, was sind Sie vom Beruf, bin ich immer noch Koch. Weil war man, ist man und bleibt man.
Das ist so. Ich habe ja früher auch mal gekellnert und die Gastro, die kriegst du nie so ganz raus. Ne? Das bleibt irgendwie immer im Herzen. Ja. Deswegen, du bist heute nicht unbedingt als Koch in meinem Podcast eingeladen, sondern aus einem anderen Grund. Ich habe nämlich lange überlegt, wen ich als Gast für diese Folge einladen könnte. Es geht nämlich um eine Szene, von der man in der Öffentlichkeit nicht so viel mitbekommt und um ein Thema, wo ich mich ehrlicherweise erstmal einarbeiten musste. Deswegen war mir klar, dass ich da einen echten Experten an meiner Seite haben möchte. Wir sprechen nämlich über Oldtimer. Und da sind wir jetzt bei deiner Expertise, Horst. Du sammelst schon ziemlich lange alte Autos und Motorräder. Was fasziniert dich so daran?
Oh, es fing schon wirklich in meiner Kindheit an. So muss ich das auch immer erklären. Ich bin in einem kleinen Dorf unweit weg von Köln und Düsseldorf groß geworden. Und bei uns in der Straße gab es 3 Autos. Aber es war die Zeit, wo ein Mofa, ein Moped, das Fahrrad am Anfang und nachher natürlich das Auto auch die große Welt bedeutete, wo du rauskamst aus dem Dorf und was sehen konntest. Dann hat natürlich einen großen Schlag mein Lehrherr dazu getan. Lutz Winter, damals in Bergheim, wo ich die Lehre gemacht habe. Ich bin mit 14 Jahren schon in die Lehre als Koch. Und der fuhr damals schon einen Jaguar MK2 3,8 Liter Linkslenker Handschalter. Und dieses Auto hatte ja schon mehr Holz im Armaturenbrett wie wir im Wohnzimmer, mit einem traumhaft schönen Motor, mit einer wunderschönen Karosserie, mit einem total begeisterten Mann, der für mich ja auch Idol wurde, wo ich gesagt habe, mein Gott, da kam der Jaguar Club hin und dann hast du die Jaguar E-Types gesehen und die ganzen Modelle und da warst du hin und weg. Ich mag den Klang von so einem Motor hören. Ich finde es wunderbar und das ist eine ganz, ganz große und schlimme Leidenschaft bei mir.
Schlimm wahrscheinlich, weil sie nicht ganz günstig ist.
Ja, ganz günstig, das ist immer eine Sache. Natürlich geht's irgendwann mal, wenn die Träume vielleicht größer. Ja, man kann Künstler sammeln, die wenig kosten, weil man die Bilder liebt. Man kann aber auch sagen, ich will einen Dali besitzen, das ist nur wenigen vergönnt.
Das stimmt und ich glaube, in diese Kreise gehen wir heute so ein bisschen rein von Menschen, denen es vergönnt ist, ganz, ganz teure und schöne Autos zu besitzen. Normalerweise mache ich Fälle hier bei Verbrechen von nebenan immer erst, wenn sämtliche Prozesse abgeschlossen sind und auch die Urteile rechtskräftig sind. Aber diesen Fall fand ich so spannend, dass ich euch direkt davon erzählen wollte. Wenn sich also juristisch da noch was tut, dann mache ich euch natürlich hier entweder im Podcast oder auf jeden Fall bei Instagram ein Update. Horst, wollen wir rein in die Geschichte? Bist du bereit?
Gerne. Ja.
Sehr schön. Es ist früh an diesem Mittwochmorgen und die Sonne strahlt auf das kleine Industriegebiet am Rande von Heimerding nordöstlich von Stuttgart. Hier in der Max-Planck-Straße wehen vor dem hellgrauen Flachbau drei Flaggen, ruhig im Frühlingswind. Auf einem prangt auf rotem Grund ein Mercedes-Stern, in der Mitte steht die Deutschlandflagge und daneben weht in weißer Schrift auf blauem Grund der Name Kienle. Als Klaus Kienle an diesem Morgen des 31. Mai 2023 seine Firma aufschließt, ist der Showroom hinter dem Haupteingang in ein warmes Licht getaucht. Hier stehen die schönsten und wertvollsten Oldtimer, denen er sein Leben und sein Unternehmen seit rund 40 Jahren vollkommen gewidmet hat. Hier leuchtet der Lack, das Chrom glänzt und Autoträume werden wahr. Mehr als 100 Mercedes-Oldtimer werden hier restauriert und gehandelt. Der 75-jährige Kienle sieht mit seinen ordentlich zurückgekämmten grauen Haaren und dem akkuraten Schnurrbart aus wie ein klassischer Gentleman. Klaus Kienle hat ganz klein angefangen, 1984 mit einer Garage neben seinem Wohnhaus. Heute kommen Kunden aus der ganzen Welt hier in die schwäbische Provinz, um sich von Kienle und seinem 80-köpfigen Team ihre wertvollen Autoschätze restaurieren zu lassen. Wer sein teures Schätzchen auf Vordermann bringen oder auf der Suche nach einem bestimmten Mercedes-Oldtimer ist, der wendet sich an den Oldtimer-Papst, wie er von vielen genannt wird. Die Seele eines Autos, erklärt Klaus Kienle 2020 in einem Interview mit dem SWR, ist immer, wenn so viel wie möglich original bleibt. Auch heute ist Kienle trotz seiner 75 Jahre wie jeden Tag in seiner Firma und schaut zufrieden auf die riesigen Hallen und die glänzenden Oldtimer. Es ist kurz nach 10 Uhr an diesem Mittwoch, als die morgendliche Ruhe im Betrieb plötzlich durchbrochen wird. Kurz nacheinander fährt eine Handvoll silbergrauer Kombis vor und hält direkt unter den wehenden Flaggen vor dem Eingang. Aus den Autos steigen mehrere Polizisten und sichern innerhalb weniger Sekunden die Ein- und Ausgänge der Firma. Plötzlich stehen einige Beamte im Showroom. Parallel zur Razzia in der Firma wird auch Kienles Privatwohnung in Ditzingen polizeilich durchsucht. Kurze Zeit später erhält der Oldtimer-Papst in seiner eigenen Firma Hausverbot. Für den Familienbetrieb Kienle sind diese Stunden am 31. Mai 2023 der Anfang vom Ende ihrer jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte. Doch die Ermittlungen, die an diesem Mittwoch öffentlich werden, bringen auch die gesamte schillernde Gesellschaft der Oldtimer-Sammler ins Wanken. Vielleicht mal zum Einstieg die Frage an dich, Horst. Wie würdest du diese Szene der eher hochpreisigen Oldtimer beschreiben? Das ist ja schon ja eine eigene Szene, würde ich mal sagen.
Ja, es ist eine eigene Szene, das stimmt. Diese Szene hat sich aber erst in den letzten, ich würde mal sagen, ja, 10, 20 Jahren, eher in den letzten 10 exzessiv verändert. Mhm. Lange Zeit waren die Oldtimer-Leute mehr oder weniger unter sich, mit Ausnahme der ganz großen Meister, wie ich sie immer nenne. Wenn du einen Vorkriegs-Bugatti-Rennwagen hattest, wenn du einen Vorkriegs-Mercedes-Rennwagen hattest, also die ganz großen alten Meister, von denen es nur 10, 20, 30 Stück auf der Welt gab, das war immer schon ein ganz enger Kreis extrem vermögender Herrschaften oder sogar Menschen, die das als Anlage auch gesehen haben. Das ist wie ein Rembrandt, das ist wie ein Original Dali. So ein Mercedes, worum es hier, glaube ich, geht, ein 300er Gullwing, also Flügeltürer oder Roadster, sind natürlich heute wahnsinnig teure Autos, gar keine Frage. Die sind extrem hochpreisig, siebenstellig, aber die waren auch vor 20 Jahren zwar teuer, aber im Verhältnis gesehen zu heute eher erschwinglich, auch für jemand, der sehr fleißig war und ein kleines Unternehmen hatte. Natürlich sind irgendwann mal, und das ist für mich ein Problem, Leute dazugekommen in diese Gesellschaft, die die Fahrzeuge gekauft haben, nicht mehr aus Liebe, aus Leidenschaft, sondern wirklich, weil es um immenses Geld geht, um Anlage, um Gewinne. Dann ist natürlich auch sehr groß, dass da Leute reinkommen, die das nicht mehr aus Leidenschaft und Liebe machen. Und da fängt das Problem mit an.
Ja, ich glaube, das ist eine ziemlich gute Beschreibung. Also diese Szene der Menschen, die sich solche Autos kaufen, die sich so teure Autos kaufen, die stehen jetzt auch nicht unbedingt für Offenheit und Transparenz. Da kommen wir auch später nochmal zu. Also dieses Klischee, dass hier relativ viele ältere, gut situierte weiße Herren unterwegs sind, das ist vielleicht nicht ganz falsch. So einen echten Oldtimer, so einen so teuren Oldtimer, wie die, über die wir heute sprechen, die muss man sich natürlich leisten können. So wie zum Beispiel Ralf Grieser. Der 53-jährige Unternehmer ist ein großgewachsener, schlanker Mann mit Brille und nach hinten gekämmten Haaren. Vor einigen Jahren hat er seine große Leidenschaft zum Beruf gemacht und handelt selbst mit wertvollen Oldtimern. Und erst vor kurzem hat er einen echten Glücksfund gemacht. Hinter einem der schweren Garagentore seines Oldtimerhandels in Mülheim-Kärlich in Rheinland-Pfalz steht seit wenigen Monaten eines der wertvollsten Mercedes-Modelle, die es je gab. Die Karosserie ist sanft geschwungen und der Lack glänzt feuerrot. Der 300 SL Roadster aus dem Jahr 1961, eines der wohl ikonischsten Mercedes-Modelle, das es je gab. Horst, vielleicht kannst du als Oldtimer-Fan, und bei dir kommt ja die Leidenschaft wirklich aus jeder Pore, wenn du so sprichst, mal kurz erklären, warum ist der 300 SL so ein besonderes Auto für viele Autofans?
Also A ist er natürlich ikonisch von seiner Grundgeschichte her. Mercedes hat dieses fantastische Auto ursprünglich mal konzipiert als reinen Rennwagen. Mhm. Das war das Uhlenhaupt-Coupé, das heißt ein Gitterrohrrahmen mit diesem wahnsinnigen Motor drin. Man darf nie vergessen, weil in den 50er Jahren hatte der Motor schon eine richtig böse Leistung. Da fuhr ein Straßenauto vielleicht 100, 150 mal maximal. Das war schon aber dolles, aber eher 100. Und dieses Auto lief schon 250, das war bedeutend schneller, war ein richtiger Rennwagen. Mhm. Und dieses Auto hatte konstruktionsbedingt, musste man dem Flügeltüren machen. Das gab jetzt also erstmal nur die Rennwagen. Nach dem 300er Flügeltürer kam der 300er SL Roadster. Da geht es jetzt auch in diesem Fall drum. Das war praktisch der Nachfolger davon, der hatte schon eine bessere Achse, der hatte ähnliche Leistung, der basierte aber auf diesem Auto. Aber er war einfach wunderschön und der kostete damals schon neu 27.000 D-Mark. Man muss sich ja mal vorstellen, das war Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Dafür kriegst du ein Einfamilienhaus mit Garten und wenn du Glück hattest, noch ein Auto in der Garage. Und wer hat so ein Auto gekauft? Das waren damals Schauspieler, das waren große Firmenbosse. Aber dieses Design war halt auch schön. Es gab viele teure Autos, die nie berühmt wurden, weil sie auch nicht schön waren. Und der war halt einfach wunderschön von der Karosserie. Der hatte einen Klang, der hatte Leistung, der war begehrenswert. Natürlich gab es davon auch ein paar tausend Stück. Also es gab jetzt nicht nur 100 oder 200 Autos.
Genau, von diesem besonderen Roadster-Modell, über das wir jetzt sprechen. Ja. Trotzdem ist für so einen leidenschaftlichen Oldtimer-Händler wie Ralf Grieser so ein Garagenfund, so ein Scheunenfund der absolute Glücksgriff. Schließlich gibt es weltweit wohl nur noch einige hundert Exemplare dieses genauen Modells. Im Herbst 2022 hat der 53-Jährige den Wagen in der Schweiz von einem Landwirt gekauft. Mehr als 50 Jahre hat der Roadster unberührt in einer Schweizer Scheune gestanden, bevor Grieser ihn für 1,6 Millionen Euro gekauft und in sein Geschäft im Gewerbepark in Mülheim nördlich von Koblenz überführt hat. Wahnsinnig viel Geld, ne? Also 1,6 Millionen ist natürlich ein Wort zum Sonntag, aber der Geschäftsmann ist sich sicher, dass er trotzdem ein gutes Geschäft gemacht hat. In der Oldtimer-Szene heißt es, wer ein Mercedes 300 SL besitzt, der verliert kein Geld. Die 300 SL Roadster wurden zwischen 1957 und 1963 gebaut. Insgesamt 1800 Exemplare wurden im Werk in Sindelfingen hergestellt. Die meisten davon gingen in die USA. Jedes Modell ist durch eine individuelle Nummer gekennzeichnet, die es nur einmal auf der Welt gibt, die sogenannte Fahrzeugidentifikationsnummer, kurz FIN. Auch der rote 300 SL Roadster trägt eine solche 13-stellige Nummer. Sie endet auf 2784. Für Kenner wie Grieser ist das ein Beweis für die Echtheit des Wagens. Der Oldtimer-Händler ahnt nicht, dass dieser Traumwagen für ihn zum Albtraum werden wird. Als er das Auto nämlich bei der Zulassungsstelle in Andernach registrieren will, erfährt er etwas, das alles verändert. Sein Mercedes 300 SL Roadster, der angeblich 50 Jahre lang in einer Schweizer Scheune stand, war mit identischer Identifikationsnummer schon mal in Deutschland registriert, und zwar zwischen 2012 und 2017.
Ja, und da fängt es nämlich an.
Dann wird es nämlich jetzt wirklich spannend, denn ist ja klar, irgendwas kann hier nicht stimmen an der Stelle. Also die Finn ist so wie ein Fingerabdruck bei einem Auto und sichert eben bei Oldtimern auch den Wert. Also die kann es nicht zweimal geben. Es gibt wohl ja Neubauten oder Nachbauten vom 300 SL Roadster, aber die sind natürlich nur einen Bruchteil wert, weil es eben keine Originale sind. Außerdem droht diesen Nachbauten die Verschrottung. Wer Nachbauten des Fahrzeugs herstellt, anbietet oder verkauft, verletzt die Rechte des Unternehmens. Die Daimler-Benz AG geht seit längerem energisch gegen Nachbauten vor, hat der Konzern schon 2012 erklärt. Die entscheidende Frage für Grieser ist jetzt also, welcher Mercedes-Oldtimer ist der echte? Der 53-Jährige beauftragt mehrere Gutachten und ist sich sicher, sein Mercedes ist das Original. Schließlich hat er ihn selbst aus der Schweiz abgeholt. Trotzdem lässt ihn der mysteriöse Zwilling seines Autos keine Ruhe. Also recherchiert er selbst, was mit dem anderen Wagen seit seiner Abmeldung in Deutschland passiert ist, und er stößt auf eine spannende Spur. Der Mercedes-Doppelgänger wurde 2019 von keinem Geringeren als Oldtimer-Papst Klaus Kienle verkauft. Jetzt ist Grieser angefixt. Er taucht immer mehr in die Geschichte der beiden Wagen ein und entdeckt etwas, was sonst wahrscheinlich für immer im Verborgenen geblieben wäre. Jetzt ist natürlich die grundsätzliche Frage, welches der beiden Fahrzeuge ist das echte? Und du sammelst ja selbst Oldtimer. Vielleicht kannst du kurz erklären, worauf achtest du denn, wenn du dir so einen Wagen zulegst? Also wie findest du raus, ob du da ein Original vor dir hast?
Also bei einem Auto wohl, also bei einem Motorrad, gibt es viele Details, auf die man achten muss. Aber ich muss auch dabei sagen, ich kenne fast niemanden, der nicht schon große Probleme in ähnlichen Situationen hatte. Weil da fängt's ja an. Also ich erkläre gleich, woran ich versuche, das zu erkennen. Aber ich kenne halt sehr viele Herrschaften, die drauf reingefallen sind, weil alles, womit sich Geld verdienen lässt, ist wohl die kriminelle Energie bei Menschen zu groß und die Gier, dass man da der Versuchung nicht widerstehen kann. Ob das Gemälde sind, ob es Fahrzeuge sind, alles, Kunstgegenstände, es wird ja fast alles, wenn du so überlegst, im Kleinen fängt es ja schon an, wenn jemand zurückkommt aus dem Urlaub und sagt, du, die Rolex habe ich gekauft, 28 Euro. Ne? Mhm. Also damit geht es ja schon los, im kleinen Maße. Ich achte darauf, wenn ich so ein Fahrzeug kaufe, nehme ich einen Gutachter mit. Aber da muss man natürlich auch Vertrauen haben. Ich lese mich aber auch vorher ein. Wenn die FIN-Nummer da ist, wo muss sie sein? Wie müssen die Schlagbuchstaben aussehen? Weil auch da gibt es große Unterschiede. Man kann ja auch die Schlagbuchstaben neu kaufen und schlägt sie irgendwo ein. Dann gibt es viele kleine Details. Dann gibt es bei verschiedenen Fahrzeugen, wie auch bei Porsche, auch bei Mercedes, bei Ferrari, dass man fortlaufende Nummern eingeschlagen hat an Stellen, wo sie sein müssen. Unterm Handschuhfach, am Lenksäule, im Motor, im Getriebe, an den Achsen, teilweise sogar an Kotflügeln und ähnlichem wurden Nummern eingeschlagen. Das sind alles Dinge, die sind wichtig. Noch wichtiger ist mir die Historie vom Fahrzeug. Ist nachweisbar, zum Beispiel mit alten Papieren, wer waren die ganzen Vorbesitzer, wann ist das Auto wo wie gewesen? Gibt es große Lücken, dass man sagt, ja okay, was weiß ich, bei einem Auto aus 1961, auf einmal war er in den 70er Jahren 15 Jahre verschollen. Hm. Wo war er? Wer hat ihn gehabt? Ist nachweisbar, dass das Fahrzeug da stand. Dann kann man natürlich über die Werke, das geht aber alles erst, wenn es auch wirklich um Geld geht, nachfragen, wie sah dein Fahrzeug wirklich aus, was hatte der für eine Originalfarbe, was hatte der für eine Ausstattung und. Also wenn es um viel Geld geht, sollte man da auch wirklich sehr, sehr gut nachgucken. Anders ist, du kennst das Fahrzeug schon seit Urzeiten, dann hast du Vertrauen.
Wenn das jetzt zum Beispiel immer bei deinem Nachbarn stand auf dem Hof und du weißt, dass er es die ganze Zeit hatte.
Die Familie das immer hatte, ähnliche Dinge. So. Mhm. Nichtsdestotrotz ist auch da immer noch die Gefahr groß, dass du vielleicht ein Original kaufst, aber jemand anderes fährt es schon lange als Original.
Ja, und das ist sozusagen der Fall, den wir hier jetzt auch haben. Wir haben eigentlich zwei Originale, was ja nicht sein kann. Und du hast gerade eigentlich schon die wichtigsten Sachen angesprochen. Also jedes Fahrzeug hat eben diese FIN-Nummer, die sich nicht nur in den Papieren, sondern auch in der Karosserie des Wagens selbst findet. Also die wird eingeschlagen, hast du gerade schon gesagt. Aber auch andere Teile des Autos, also Vorder- und Hinterachse.
Ja, wichtig ist im Rahmen.
Genau, im Rahmen, das ist die wird im Rahmen eingeprägt, aber es gibt ja auch andere Nummern, die findest du auf dem Motor, in der Vorder- und Hinterachse und die lassen sich eben auch eindeutig einem Fahrzeug zuordnen und sollten normalerweise auch in den Papieren stehen. Also so kann man zum Beispiel bei einem Oldtimer überprüfen, ob er noch den Originalmotor ab Werk hat, weil nur dann ist er ja wirklich ein Original. Und das macht diese Fahrzeuge besonders wertvoll, ist auch ein gutes Indiz für die Echtheit. Man spricht da von einem Matching Numbers Auto. Also das habe ich auch bei der Recherche erst gelernt, wenn praktisch alle Nummern zusammenpassen, ne?
Genau, wobei man da natürlich ein klein bisschen Acht drauf geben sollte, weil es gab bei all diesen Fahrzeugen eine Zeit, wo sie vom Wert platt waren. Mhm. Ja, da waren es halt nur alte Wagen. So, in der Zeit, wenn da ein Getriebe kaputt war, hat man dieses Getriebe nicht unbedingt repariert, sondern hat vielleicht ein Austauschgetriebe eingebaut. Und nicht immer wurde das auch dokumentiert. Genauso bei einem Motor. Ja, wenn ich jetzt überlege, jetzt gehst du zu den Rennferraris. Damit wurden Rennen gefahren, da war der Motor Kernschrott, da wurde der Motor rausgeholt, ein anderer Motor reingebaut. Das war legitim, wie es heute auch sein kann. Und auch das wurde nicht immer, leider Gottes, vernünftig dokumentiert. Aber je nachdem ist es nachweisbar, auch heute noch, wo kommt's her, hat man das über eine Fachwerkstatt oder gebraucht gekauft. Aber da fängt's an, gefährlich zu werden. Deswegen sind halt Fahrzeuge, die echt Matching Number haben, wo man nachweisen kann, die Karosserie oder große Teile des Fahrzeugs sind noch wirklich vom Original, dann wird es immer teurer.
Hm. Ja, und der weitere Punkt, den hattest du auch gerade schon angesprochen, ist die Provenienz, also die Geschichte des Wagens. Also wie es oft auch bei wertvollen Bildern ist es ja auch oft so, ne? Dass da geguckt wird, durch welche Hände ist das gegangen. Und so ist es auch bei dem Modell, das Ralf Grieser vor sich hat. Sein 300 SL Roadster wurde 1961 von Mercedes extra für den Autosalon in Genf gefertigt, in der Sonderlackierung Fantasie Gelb. Das sind natürlich auch nochmal Autos, die nochmal wertvoller sind, wenn sie der Öffentlichkeit präsentiert worden sind. Ein Jahr später wird der Wagen an den Schweizer Geschäftsmann Hans-Ulrich Lenzlinger verkauft, einen bekannten Autoliebhaber und Lebemann dieser Zeit. Der lässt den Roadster von Gelb auf Feuerrot umlackieren und fährt damit rund 50.000 Kilometer durch die Schweizer Berge. Damals sammelt Lenzlinger Luxusautos und Raubkatzen, wie andere Leute Briefmarken. Also der wäre eigentlich nochmal eine eigene Folge wert. Wirklich sehr, sehr spannende Lebensgeschichte. Das Geld dafür kommt jetzt nicht immer aus legalen Quellen, das kann man glaube ich sagen. Er steht mehrfach vor Gericht, unter anderem wegen Körperverletzung und wegen Betruges. 1979 stirbt er unter ungeklärten Umständen an einem Schuss in den Kopf. Solche prominenten Vorbesitzer machen einen Oldtimer ebenfalls noch teurer, das weiß Ralf Grieser. Seit 1969 gehört der Mercedes dem Schweizer Landwirt, von dem er ihn dann im Herbst 2022 kauft. Der Zustand ist nahezu perfekt, selbst das Stoffverdeck ist noch original, nur eben die Farbe nicht. Grieser lässt seinen Blick über den Wagen schweifen, nur an den Türkanten und am Kofferraum schimmert die ursprüngliche gelbe Lackierung durch. Alle Teile haben die passenden Matching-Nummern. Die Geschichte des Wagens lässt sich lückenlos nachvollziehen. Das, würde ich mal sagen, klingt so, als hätte Grieser das Original, ne? Weil da passt ja eigentlich alles zusammen.
Also für mich hört sich das so an, weil da gibt es keine Lücke in der Historie. Mhm. Und wenn ein Landwirt dieses Fahrzeug 50 Jahre nachweislich da hatte, vor 50 Jahren war das Auto Verhältnis günstig, der war billig. Den hatte er als billigen, gebrauchten Sportwagen, der nicht mehr up-to-date war, gekauft und hat den anscheinend einfach lieb gehabt und vielleicht auch zwischendurch vergessen und behalten. Und deswegen muss das für mich das Originalfahrzeug sein.
Ja, und diese Einschätzung teilt auch Ralf Grieser, der Oldtimer-Händler, der ist sich sicher, es kann kein zweites Auto wie dieses geben. Und trotzdem hat sein 300 SL Roadster einen Zwilling mit derselben Fahrgestellnummer. Nur eines unterscheidet die beiden Autos auf den ersten Blick, der andere Mercedes hat immer noch seine Originalfarbe Fantasiegelb. Und schon bald findet Ralf Grieser weitere Spuren des gelben 300 SL Roadsters. Zuerst im Newsletter von Kienle Autotechnik und dann als Poster in einem Kienle Kalender aus dem Jahr 2020. Aber wo ist der Autozwilling jetzt? Über seine Kontakte in der Branche erfährt Grieser, dass sich der Wagen inzwischen im Ausland befindet. Er wurde nach Malaysia verkauft. Warum ist Oldtimer-Papst Klaus Kienle nicht aufgefallen, dass der Wagen nicht echt sein kann? Diese Frage lässt Ralf Grieser nicht mehr los und so entscheidet er sich Anfang des Jahres 2023 zu einem Schritt, der in der Szene mehr als unüblich ist. Er wendet sich mit seinem Verdacht an das Landeskriminalamt in Baden-Württemberg. Inzwischen belegen drei Gutachten die Echtheit seines Wagens. Unterstützung erhält der Unternehmer von einem CDU-Bundestagsabgeordneten, der ebenfalls Teil der Oldtimer-Szene ist. Und so steht plötzlich ein Oldtimer-Experte mit einer bisher absolut weißen Weste im Mittelpunkt eines Ermittlungsverfahrens, das am 31. Mai 2023 zu einer Durchsuchung von Kienles Autohaus führt. Der 75-Jährige wird von dem plötzlichen Besuch dutzender Polizisten in seiner Firma und in seiner Privatwohnung völlig überrascht. Kienle gibt an, die Vorwürfe nicht nachvollziehen zu können. Trotzdem ist er freundlich und kooperativ. Als die Ermittler gegen 15 Uhr die Räumlichkeiten verlassen, nehmen sie Berge von Akten, Dokumenten und einige Bauteile von Mercedes mit. In einem ersten Statement äußert sich Kienle Anfang Juni 2023 zu den Vorwürfen. Wir haben den Behörden alle gewünschten Unterlagen zur Verfügung gestellt und arbeiten selbstverständlich weiterhin uneingeschränkt eng mit ihnen zusammen. In seine Firma darf der Geschäftsführer erstmal nicht zurück und auch seine Mitarbeiter müssen ihre Arbeit fürs Erste einstellen. Und das ist dann auch ja der erste Moment, wo die Öffentlichkeit von dieser ganzen Geschichte erfährt. Hast du das damals zufällig auch mitbekommen als Oldtimer-Fan und Teil der Szene?
Ja, das habe ich mitbekommen, weil das sprach sich ja wie ein Lauffeuer rum. Außerdem kennt man sich ja. Also ich habe nicht so ein Fahrzeug, darf aber immer wieder mal so ein Fahrzeug mal bewegen. Freunde oder Bekanntenkreis gibt es so Autos und die haben die Fahrzeuge auch schon über viele Jahrzehnte. Auf Messen habe ich natürlich auch den Herrn Kienle schon kennengelernt, mit ihm erzählt, bei ihm auf dem Stand gesessen und immer wieder bewundert die Fachkenntnis mit allem drum und dran und die Herrschaften, die da sind. Da gibt es ja noch zwei, drei andere, die damit arbeiten. Und das war für mich damals, als ich das hörte, unfassbar und habe gesagt, okay, Moment, hat er das Auto gebaut? Hat er den restauriert? Wenn ja, muss er es wissen. Oder hat er das Fahrzeug nur zum Handel bekommen? Weil das kann ja auch sein. Nicht jedes Fahrzeug, was ein Händler zum Handel bekommt, wird er zerlegen und eine Prüfung machen bis ins allerletzte Detail. Wobei man bei den Fahrzeugen in den Werten das eigentlich tun sollte, davon mal ganz abgesehen.
Ja, aber du hast es schon ganz gut beschrieben, da geht so ein kleiner Schock durch diese Oldtimer-Szene, ja, weil eben der Klaus Kienle auch immer so einen wahnsinnig guten Ruf hatte. Jetzt laufen aber die Ermittlungen und da kommt erstmal raus, dass dieser fantasiegelbe Mercedes Roadster wirklich 2019 bei Kienle angeboten wurde. Dieser beteuert jedoch, dass er das Auto nur vermittelt hat und es daher nicht näher geprüft hat. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ich habe das praktisch nur weiterverkauft. Ich habe das gar nicht auseinandergenommen. Diese nähere Prüfung übernimmt jetzt das LKA. Aber nicht nur die ermitteln in diesem Fall. Auch Ralf Grieser lässt nicht locker. Der 53-Jährige will nämlich seinen Roadster verkaufen. Dafür muss er aber zu 100% sicher gehen, dass er das Original besitzt. Also sitzt der Autohändler wenige Wochen später zusammen mit einem Gutachter in einem Flieger nach Singapur. Durch tiefere Recherchen konnte er den Käufer des gelben Roadsters ausfindig machen. Wie Grieser herausgefunden hat, ist der Wagen für 1,3 Millionen Euro nicht an irgendwen gegangen, sondern an Ibrahim Ibni Al-Mahum, den Sultan von Johor, also dem heutigen König von Malaysia. Über einen Mittelsmann hat Ralf Grieser Kontakt zu dem Fürstenhaus aufgenommen und die Erlaubnis bekommen, sich das Fahrzeug zusammen mit seinem Begleiter genauer ansehen zu dürfen. In Singapur angekommen, werden sie auf ein riesiges Grundstück gebracht, wo der Sultan in mehreren Hallen die Oldtimer parkt, die er seit Jahren sammelt. Und dann stehen die beiden plötzlich vor dem fantasiegelben Roadster. Grieser und der Gutachter schauen sich das Auto genauer an. Die Fahrgestellnummer ist bei dem 300 SL an vielen Stellen eingeschlagen. Am Rahmen, am Motor, an den Achsen und sogar am Türschloss. Vermerkt werden all diese Nummern auf der jeweiligen Datenkarte des Wagens. Bei dem roten Oldtimer aus der Schweiz, also bei Griesers Wagen, stimmen alle Nummern der Datenkarte mit den Nummern am Auto überein. Aber wie sieht es mit diesem Roadster aus? Die ursprüngliche Datenkarte liege hier nicht mehr vor, hat man Ralf Grieser erklärt. Doch sein Kollege Klaus Kienle habe beim Verkauf nach Malaysia ein Vehicle Sheet ausgefüllt, welches einer Datenkarte ähnelt. Die Fahrzeugidentifikationsnummer in den Papieren ist dieselbe wie auf Griesers Fahrzeug. Als sich sein Gutachter den gelben Roadster genauer anschaut, fällt ihm etwas auf. Die Zahl auf der Hinterachse stimmt nicht mit der auf dem Vehicle Sheet überein. Statt auf 53 endet sie auf 32. An einigen Teilen fehlt die Nummer ganz, also an Teilen, wo sie eigentlich da sein sollte. Für den Gutachter ist klar, die Nummern sind nachgeschlagen, also manipuliert. Der gelbe 300 SL Roadster ist definitiv nicht der, der 1961 für den Genfer Autosalon gebaut wurde. Das Original steht bei Ralf Grieser im Showroom. Der Wagen in Malaysia ist ein Fake und zwar kein besonders guter. Zu ähnlichen Erkenntnissen ist in der Zwischenzeit auch das LKA in Deutschland gekommen. Die konnten nämlich mittlerweile die echte Datenkarte und die originale Fahrgestellnummer des gelben Roadsters in Malaysia finden. Diese endet auf 83 statt auf 65. Und damit gehört sie zu einem ganz anderen Wagen, nämlich zu einem ursprünglich weißen 300 SL Roadster, der im Mai 1983 in Frankfurt als gestohlen gemeldet wurde. Wahrscheinlich wurde die Fahrgestellnummer bei diesem Wagen schon in den 90ern gefälscht, also weit vor der Zeit, als der Wagen von Klaus Kienle vermittelt wurde. Woher der Wagen aber ursprünglich stammt oder gar wer sein Vorbesitzer ist, kann zunächst nicht ermittelt werden. Also, wir wissen jetzt schon mal, dass Kienle einen Wagen verkauft hat, der nicht original ist.
Ja, das ist passiert tatsächlich häufiger, als man glaubt. Mhm. Ja, dass Fahrzeuge gerade in dem Preissegment, jetzt nicht nur Mercedes, da gibt es also viele, die da auch aus mehreren Fahrzeugen zusammengebaut wurden.
Das ist spannend. Auf diese Geschichte gehen wir gleich noch ein bisschen näher ein. Also man könnte jetzt meinen, der Kienle wäre jetzt raus aus der Nummer, weil der hat den ja nur weiterverkauft. Das sagt er ja auch öffentlich und hat sich den nicht genauer angeschaut. Aber das ist nicht der einzige Wagen. Der falsche gelbe 300 SL Roadster des Sultans von Johor in Malaysia ist nur der Wagen, der die Lawine ins Rollen bringt. Natürlich haben sich die Ermittlungen beim Oldtimer-Papst herumgesprochen und nach melden sich immer mehr Kunden von Kienle, denen an ihren Autokäufen etwas seltsam vorkommt. Schon nach kurzer Zeit untersucht das LKA fast 40 Fälle von verdächtigen Autos. So auch in Stadtbergen, einer kleinen Stadt am westlichen Rand von Augsburg. Hier lebt der 85-jährige Unternehmer Max Schuster, der sein Geld zuerst mit Klimatechnik und dann mit Immobilien gemacht hat. Es ist der 10. Juli 2023, ein warmer, sonniger Tag, als Schuster abends nach Hause in seine Villa kommt. Hinter dem großen weißen Gebäude steht im Garten ein dunkler Pavillon, den der Unternehmer extra für seinen großen Stolz hat bauen lassen. Einen schwarzen Mercedes 300 SL Roadster, Spitzname Schwarzer Ritter. Den hat Schuster knapp anderthalb Jahre vorher, im Januar 2022, bei Klaus Kienle gekauft für 1,2 Millionen Euro. Als der Unternehmer an diesem Abend heimkommt, steht er plötzlich vor verschlossenen Türen. Sein Wohnhaus und auch der Bungalow im Garten wurden von der Polizei versiegelt. Der schwarze 300 SL, sein ganzer Stolz, wird gerade von der Staatsanwaltschaft sichergestellt und kurze Zeit später in einem LKW abtransportiert, vor den neugierigen Augen der Nachbarschaft. Auch Monate später spürt man, wie wütend Max Schuster deshalb ist. Die Nachbarn dachten, ich habe hier ein Verbrechen begangen, weil alles versiegelt ist und die Polizei stundenlang hier war. Das ist unglaublich, erklärt der Unternehmer 2024 in einer Doku des SWR. Dabei hat der schlanke Mann mit den vollen weißen Haaren in seinem Leben schon viel erlebt. 1987 erleidet eine seiner drei Töchter bei einem Motorrollerunfall ein schweres Schädelhirntrauma und liegt monatelang im Koma. Die Ärzte haben sie bereits aufgegeben, doch Schuster lässt seine Tochter in der Schweiz behandeln, wo es schon damals spezielle Therapie- und Reha-Zentren für diese Art von Verletzungen gibt. Von da an hat der Unternehmer ein Lebensthema. Er gründet eine Stiftung und ein Therapiezentrum für Menschen mit Hirnschäden. Seitdem steckt er all seine Energie in seine Stiftung. Und obwohl er schon lange fasziniert von Mercedes Oldtimern ist und als erfolgreicher Unternehmer wahrscheinlich genug Geld hätte, sich diesen Traum zu erfüllen, kauft er sich sein Traumauto erst gegen Ende seines Lebens. Der schwarze 300 SL Roadster soll aber nicht nur zum Vergnügen dienen, sondern vor allem als Vermögenswert seiner Stiftung zugutekommen. Als sich Schuster informiert, wo man die besten Mercedes Oldtimer bekommt, empfehlen ihm Bekannte, natürlich den Oldtimer-Papst Klaus Kienle. Und so sitzt Max Schuster Anfang 2022 im Flachbau der Firma Kienle in Ditzing. Der Autohändler hat in seinem Newsletter ein ganz besonderes Modell der 300 SL-Reihe angeboten, den Schwarzen Ritter. Ein Mercedes 300 SL Roadster in Lackschwarz aus dem Jahr 1957 mit dunkelgrünen Ledersitzen. Max Schuster ist ein gewissenhafter Geschäftsmann, der gerade bei solchen Investitionen nichts dem Zufall überlassen will. Der schwarze Mercedes soll 1,2 Millionen Euro kosten. Akribisch geht Schuster mit Klaus Kienle persönlich seine Checkliste durch. Fragt nach dem Baujahr, nach der Ausstattung und dem Wartungsstand. Jede Antwort von Kienle notiert er in seiner Liste. Auch nach den Matching Numbers fragt der Unternehmer schließlich und verlangt ein Gutachten, das ihm die Identität des Wagens bestätigt. Kienle bestätigt ihm die Matching Numbers und verspricht, das Gutachten vorzulegen. Ich habe letztlich bei ihm gekauft, weil er mir vertrauenswürdig erschien, erklärt Max Schuster später in einem Interview. Anderthalb Jahre später, im Sommer 2023, ist der schwarze Mercedes der Kern der Ermittlungen des LKA, denn auch dessen Fahrgestellnummer gibt es zweimal. Und das hat eine Vorgeschichte. Schon 2018 wird ein belgischer Händler hellhörig, als auf einer Oldtimer-Aktion ein hellblauer Mercedes 300 SL versteigert wird, der dieselbe Fahrgestellnummer trägt wie der schwarze 300 SL Roadster, der sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Besitz befindet. Also bevor der Wagen bei Schuster landet, gehört er eben diesem belgischen Händler. Also wendet sich der Belgier an einen der renommiertesten Oldtimer-Gutachter Deutschlands, Sebastian Hoffmann aus Frankfurt. Hoffmann ist ein charismatischer Typ mit schwarzem Fünf-Tage-Bart und einer der wenigen Autoforensiker in Deutschland. Mit besonderen Prüfverfahren gelingt es ihm, tiefere Schichten des Metalls der Autos zu durchdringen und so selbst abgeschliffene Fahrgestellnummern wieder lesbar zu machen. Weil der Markt für Oldtimer und damit auch die Preise immer größer werden, ist Sebastian Hoffmann ein vielbeschäftigter Mann. Grund zum Zweifel gibt es mehr denn je, sagt Hoffmann in einem Interview mit der dpa. Ein alter Fahrzeugbrief und eine herausgetrennte Fahrgestellnummer aus einer Internetauktion und schon mutiert Omas Golf LS zu einem frühen GTI. Im November 2019 untersucht der Autoforensiker den schwarzen SL Roadster des belgischen Autohändlers, der drei Jahre später in der Garage von Max Schuster landen wird. Sein Urteil: an dem Wagen wurde manipuliert. Die Fahrgestellnummer ist an einer für dieses Modell untypischen Stelle. Das hast du ja auch gerade gesagt. Es hilft nicht, wenn man nur weiß, wie die Nummer heißt oder wie sie lauten muss, sondern du musst auch wissen bei den Modellen, wo die eingeschlagen wird, wie die Buchstaben und die Zahlen aussehen. Also das ist ja eine Wissenschaft für sich eigentlich. Und interessant ist bei dem Modell, dort, wo eigentlich die Fahrgestellnummer stehen müsste, sind nur noch Schleifspuren zu erkennen. Es spricht alles dafür, dass jemand die echte Fahrgestellnummer abgeschliffen und eine neue gefälschte Nummer eingeschlagen hat. Der belgische Händler ist sauer. Acht Jahre vorher hat er den vermeintlich echten 300 SL Roadster für 550.000 Euro bezahlt. Jetzt kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, bei wem er den Wagen ursprünglich gekauft hat.
Ich vermute mal, das war der Herr Kienle.
Genau, der hat den schwarzen 300 SL bereits in den frühen 2000er Jahren einmal komplett restauriert und schließlich weiterverkauft. Der belgische Autohändler geht jetzt also mit seinem Gutachten von Sebastian Hoffmann juristisch gegen Kienle vor und die Sache landet vor einem Zivilgericht. Im Mai 2021 wird ein Vergleich zwischen dem Belgier und Kienle geschlossen. Klaus Kienle muss den schwarzen Mercedes zum damals gängigen Marktwert von 970.000 Euro zurücknehmen und seinem ehemaligen Kunden außerdem mit fast 100.000 Euro entschädigen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt muss der Oldtimer-Papst Kienle also wissen, dass der schwarze Mercedes nicht echt sein kann, weil deswegen musste er so viel Geld bezahlen. Trotzdem verkauft er den Wagen knapp ein halbes Jahr später als angebliches Matching-Numbers-Auto für mehr als 1 Million Euro weiter an den Unternehmer Max Schuster. Und der erfährt erst ein Jahr nach seinem Kauf, was wirklich hinter seinem Traumauto steckt. In einer Werkstatt in der Nähe von Stuttgart soll im Sommer 2023 die Identität des Wagens endgültig geklärt werden und somit auch die Frage, ob Max Schuster wirklich betrogen wurde. 6 Männer, darunter Ermittler des LKA, der Anwalt von Max Schuster und der Gutachter Sebastian Hoffmann, prüfen den Wagen nun auf Herz und Nieren. Dieses Mal, und das ist überraschend, ist die Fahrgestellnummer an der richtigen Stelle. Aber der Autoforensiker Sebastian Hoffmann, der den Wagen ja schon einige Jahre vorher untersucht hat, bleibt skeptisch. Offenbar wurde an dem Wagen nach seiner letzten Untersuchung ein weiteres Mal manipuliert. Denn bei der vorherigen Untersuchung war ja eben an dieser Stelle gar keine Nummer zu sehen gewesen. Jetzt ist auf einmal eine Nummer da. Unter der Nummer entdeckt Hoffmann außerdem Schleifspuren, die mit Zinn kaschiert wurden. Dort wurde also die ursprüngliche Nummer entfernt und eine neue Nummer angebracht. Vielleicht, um den Fehler in Anführungsstrichen, der bei der vorherigen Untersuchung aufgefallen war, zu korrigieren. Fest steht, dass das Fahrzeug die gesamte Zeit zwischen den beiden Untersuchungen nur einen Besitzer hatte, Klaus Kienle. Unternehmer Max Schuster weiß also mittlerweile, dass der schwarze Ritter eben nicht komplett im Originalzustand ist. Aber wie viel ist der Wagen, der als Vermögen in seine Stiftung einfließen soll, wirklich wert? Um diese Frage beantworten zu können, muss Gutachter Sebastian Hoffmann zu einer extremen Maßnahme greifen. Er schneidet den Rohrrahmen, also das Skelett des millionenteuren Sportwagens, auf. Das ist nur in Grenzfällen machbar und die letzte Maßnahme, die man überhaupt ergreift, erklärt der Experte dazu in einem Interview. Und ich vermute, als Autofan blutet einem das Herz, wenn du das hörst, dass sie den auseinanderschneiden müssen.
Ja, weil es ist ja ein Rahmen, das heißt ein tragendes Teil. Das wird ja im Gesamten eigentlich gebaut. Das ist natürlich auch für die Steifigkeit wichtig. Wenn man da einfach mal ein Stück rausschneidet und das nachher wieder reinbrät, dann ist es halt nicht wirklich gut für die Steifigkeit und für das Fahrzeug an und für sich. Das ist wie das Skelett. Ja, also man kann vielleicht bei uns eine Elle reparieren, aber die komplett rausholen, neu reinsetzen oder nur ein Stück, das ist alles schwierig. Man wird es immer sehen, immer merken und das ist halt nicht gut fürs Fahrzeug.
Ja, und da siehst du halt, wie groß der Druck ist, weil das im Prinzip die letzte Möglichkeit ist, die wahre Identität des Fahrzeuges und damit auch seinen Wert zu klären. Nach Angabe von Mercedes müssten auf der Rückseite des Rohrrahmens die ursprüngliche, also die korrekte Fahrzeugidentifikationsnummer stehen. Doch auch hier war offensichtlich jemand schneller. Dort, wo in dem Rahmen die FIN stehen müsste, findet sich nur blankes Metall. Hier waren die Oldtimer-Fälscher besonders gründlich. Die Nummer wurde nicht nur weggeschleift, sondern die komplette Stelle, an der sich die Zahl mal befunden haben muss, herausgetrennt und durch neues Blech ersetzt. Mit so viel Manipulation haben selbst die Experten nicht gerechnet. Der schwarze Roadster, den Max Schuster für mehr als 1 Million Euro von Klaus Kienle gekauft hat, wurde also mehr als nur einmal manipuliert. Wann und warum das passiert ist, können aber weder der Gutachter noch die Ermittler herausfinden. Also vielleicht mal kurz zur Erklärung für alle, die jetzt so wie ich nicht so wahnsinnig viel von Autos verstehen. Der schwarze 300 SL Roadster ist laut Gutachten kein Nachbau, sondern schon ein echter Oldtimer, aber eben nicht das Fahrzeug, das in den Papieren steht. Und damit ist der Wagen laut Gutachter Hoffmann direkt mal 1 Million weniger wert. Und das ist natürlich ein herber Schlag für seinen Besitzer Max Schuster. Der 85-Jährige fühlt sich betrogen und ist sich sicher, Klaus Kienle muss die falsche FIN nachträglich an der richtigen Stelle wieder eingeschlagen haben und hat ihm den Mercedes dann fälschlicherweise als Matching-Numbers-Auto weiterverkauft. Also das ist ja krass, dass durch diese geänderten und manipulierten Nummern der Wagen dann so an Wert verliert.
Ja, ist logisch, weil er hat ja keine Identität mehr. Selbst wenn viele Teile original sind, wie die Karosserie, Innenausstattung, was weiß ich, das kann alles original sein. Aber in dem Moment, wo man diesem Fahrzeug die Identifikationsnummer stiehlt, ja, die ist weg, existiert dieses Fahrzeug nicht mehr. Dann hast du nur noch einen Haufen Teile. Die Teile sind zwar alle original Mercedes-Teile, die sind auch alle wertvoll, die kosten alle Geld. Nichtsdestotrotz kaufst du ja nur noch Teile. Du kaufst ja kein Fahrzeug mehr. Du kannst damit nicht fahren, es ist einfach nicht mehr vorhanden. Das ist so, man stiehlt dir deine Identität. Dein Ausweis, du wirst überall gelöscht. Dann bist du zwar noch existent, aber eigentlich nicht mehr da. Du kannst nichts mehr machen. Du kannst es nicht mehr gebrauchen. Du kannst es eigentlich nur noch ins Zimmer stellen und sagen, guck mal, sieht aus wie das, fährt auch wie das. Aber es existiert ja nicht. Es ist einfach nicht mehr vorhanden. Und was du eben erzählt hast mit der FIN-Nummer, dass man die innen sehen muss, liegt daran, dass die nicht innen und außen eingeschlagen wird, sondern durch die Schlagbuchstaben verdichtet sich das Metall und somit wird sie innen mit Säure sichtbar. Und wenn die aber nicht eingeschlagen war da drin, dann ist sie auch innen nicht auffindbar. Wenn die neu eingeschlagen wird obendrauf und die alte wäre mal da gewesen, dann kannst du innen die alte finden und eventuell die neue auch. Dann hätte man das finden können.
Deswegen haben die es auseinandergebaut, weil die gehofft haben, dass sie praktisch die alte und eventuell die neue dann da finden. Okay, was spannend ist, dass Klaus Kiene die Manipulation jetzt zugibt. Allerdings ist das aus seiner Sicht kein Betrug. Er sagt nämlich, die Fahrgestellnummer war bei dem Fahrzeug nicht am richtigen Ort und die haben wir dann, das ist mein Beruf und das ist bei einer Restauration in Ordnung, da wurde dann die Nummer richtig eingeschlagen. So erklärt es Klaus Kienle, als ein Journalist vom SWR ihn auf den schwarzen Roadster von Max Schuster anspricht. Wirst du wahrscheinlich anders sehen.
Ja, das sehe ich anders, weil Mercedes ist keine Bastelbude. So, und weißt du, wenn du jetzt eine Manufaktur hast, die jedes Fahrzeug von Hand baut und immer nur auf Kundenwunsch, dann kann es sein, dass man sagt, ja komm her, da macht man immer in dem Dreieck und dann schlägt mal einer ein bisschen weiter links, der andere ein bisschen weiter rechts. Aber in Werken, wo so Fahrzeuge gemacht werden, gibt es ganz klare Maßnahmen. Da sagt man auch nicht, auch, wir bauen mal einen Vierzylinder, mal einen Sechszylinder. Da wird die Nummer auch immer an der identischen Stelle mit den richtigen Schlagzahlen eingeschlagen. Das ist immer identisch. Natürlich gibt es da leichte Abweichungen, weil die Schlagzahlen noch irgendwann mal ein bisschen älter werden und. Aber die sind immer identisch, dafür gibt es Vorlagen. Deswegen ist das ja ein Werk. Ja, das ist nicht Karl-Heinz, der sagt, komm her, ich habe mal Schlagbuchstaben gekauft, jetzt machen wir die mal heute woanders hin. Wenn du die dann aber da einschlägst, wo sie hingehören, da aber vorher keine waren, habe ich schon ein Denkproblem damit. Ich kenne es auch bei Motorrädern. Bei Motorrädern gehört die Zahl auch am Rahmen an einer gewissen Stelle hin. Ist die nicht da und woanders, kann man eventuell über Werk nachfragen, ob es da mal eine Abweichung gegeben hat. Aber da muss man sich auch schon überlegen, warum? Ja, ich stelle ja auch erst die Pfanne auf den Ofen, tue dann die Butter rein und nicht die Butter auf den Ofen, dann die Pfanne oben drauf. Also das funktioniert nicht.
Ja, also interessant ist auch, dass Klaus Kiene selber sagt, dass er gar nicht weiß, warum die Nummer an der falschen Stelle war. Und was er ja nun auch nicht gemacht hat, ist die neu eingeschlagene Nummer und die Unstimmigkeiten an dem Wagen gegenüber seinem Kunden erwähnt. Das hätte man ja zumindest machen können. Also auch, dass es mit dem Auto schon mal Ärger gab und dass er mit dem vorherigen Kunden aus Belgien einen gerichtlichen Vergleich geschlossen hat. All das verschweigt der Oldtimer-Papst. Kienles Arbeit und sein Handel leben von der Einmaligkeit und der Geschichte der alten Autos. Ja, und da sind wir jetzt in dem Bereich, wo man sich fragen muss, ist das noch ein Versehen oder ist das schon Betrug, wenn ich einfach vergesse, dir zu erzählen, dass da irgendwie mit dem Wagen was nicht ganz stimmen kann, oder?
Ja, also da möchte ich jetzt auch, ich bin kein Richter, aber ich für meine Person würde mal ganz klar sagen, dass muss man erwähnen. Es geht gar nicht anders. Ich bin selber auch schon reingefallen mit einem Motorrad, was komplett gefälscht war. Sowas gibt's. Ich habe genügend Freunde, die auch immer mal wieder irgendwo reingefallen sind. Und da liegt es halt an dem Geld. Bei einem Fahrzeug, was 1,2 Millionen Euro wert ist, da lohnt sich auch was zu kaufen, was 300 kostet. Man steckt 200 rein oder 300, dann bist du bei 600, kriegst du Doppelte. Ja. Hast du eine Mark verdient, wie man so schön sagen würde, ne? So, aber
mehr als eine Mark, ja, würde ich sagen.
Aber so, ja, wie ich den älteren Herrn da einschätze, hat er mit Sicherheit, weil er ist ja kein dummer Mensch, er hat ja sein Unternehmen vernünftig über Jahrzehnte geleitet und er weiß, worauf man achten muss und er hat die Fragen gestellt und er hat sich rückversichert und er hat großes Vertrauen gehabt. Dann muss man das sagen. Es gibt, wenn es Ungereimtheiten gibt, egal wann, egal wo, ist es die Pflicht. Ansonsten ist es schon Unterlassung. Dann ist es ja schon die Vorstufe zum Betrug.
Mhm.
Wenn man so etwas so macht, dann ist es Betrug.
Wir sprechen jetzt mal ein bisschen darüber, wer Klaus Kienle eigentlich ist. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du ihn selber mal kennengelernt hast. Was war denn so dein erster Eindruck, als du ihn kennengelernt hast?
Ich habe nie bei ihm ein Fahrzeug kaufen können oder gekauft. Aber ich kann nur sagen, er war immer ein sehr höflicher, nie effektheischender Herr, der einen solventen Auftritt hatte und der auch zu den Herrschaften ausgesprochen sympathisch und nett war, die von so einem Auto nur träumten und mal gucken kamen auf seinem Stand. Er hat jetzt nie jemand da weggeschickt und hat gesagt, komm her, geh mal, du gehörst nicht zu meiner Kundschaft, oder nur auf Prominente geachtet. Er war immer sehr höflich, nett, so kann ich ihn nur beschreiben.
Wir schauen uns mal an, wie er sozusagen zum Oldtimer-Papst geworden ist. Kienle wird 1948 geboren. Sein Vater ist Kaufmann und möchte, dass Klaus sein Geschäft übernimmt. Doch der hat andere Pläne. Im Alter von 7 Jahren, so wird er es später erzählen, sieht Klaus Kienle seinen ersten 300 SL und ist sofort von der Schönheit des Wagens fasziniert. Schon damals sei ihm klar gewesen, dass er sich in seinem Leben später mit genau diesem Auto beschäftigen will. Und so macht Kienle eine Ausbildung als Kfz-Schlosser und arbeitet danach 20 Jahre lang als Mechaniker bei Daimler-Benz. Schon hier betreut er besonders die Modelle 300 SL und 600. Kienles Weg zum Oldtimer-Papst beginnt in einer kleinen Garage neben seinem Wohnhaus in Ditzingen. Hier fängt er zunächst neben seiner Arbeit an, Mercedes-Modelle für Kunden zu reparieren und zu restaurieren. Dank seiner jahrelangen Erfahrung bei Mercedes weiß der mittlerweile Mitte 30-Jährige so viel über die einzelnen Modelle des Herstellers wie kaum jemand sonst außerhalb des Werks. 1984 gründet er dann die Kienle Automobiltechnik GmbH, die direkt ein riesiger Erfolg wird. Ich habe gedacht, da kann mal ein Auto kommen, erzählte er in einem Interview über seine Anfänge. Aber nach 14 Tagen war die ganze Straße voll mit 300 SL und 600ern. Weil er gar keinen Platz hatte, die da abzustellen, wurden die an der Straße abgestellt. Und so entwickelt sich sein Unternehmen über die Jahre zu einer der Top-Adressen für die Restaurierung und den Handel von Mercedes-Oldtimern. Zu ihm kommen Industriebosse, Adelige und Sportpromis wie Manuel Neuer. Kienle Automobiltechnik restauriert mit Perfektion und Leidenschaft und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung, wird der Nationaltorwart in einer Kienle-Werbebroschüre zitiert. Klaus Kienle selbst betont immer wieder, dass er so viel wie möglich von der Originalsubstanz eines Autos erhalten will. Es gibt für mich nichts Schöneres, als die Klassiker der Automobilgeschichte am Leben zu erhalten, sagt Kienle in einem Interview mit einem Oldtimer-Fachportal. Auch mit Mitte 70 kommt der Familienunternehmer, der die Firma mittlerweile mit seinen beiden Söhnen führt, noch jeden Tag ins Geschäft und packt auch selbst mit an, wenn bei den mehr als 80 Mitarbeitern Not am Mann ist. Klaus Kienle wirkt wie die perfekte Version des wahnsinnig erfolgreichen, aber mindestens genauso bescheidenen schwäbischen Unternehmers. Doch hinter den Kulissen sieht es anders aus. Erst viel später wird herauskommen, dass Kienles Firma schon seit Jahren finanzielle Probleme hat. Kienle scheint ein wesentlich besserer Restaurator als Geschäftsmann zu sein. Immer wieder soll er Kostenvoranschläge für Restaurationen zu niedrig angesetzt haben. Als die aufwendigen Arbeiten dann teurer werden als geplant, übernimmt Kienle die Mehrkosten, statt sie weiterzureichen, wohl auch um seine treuen und wohlhabenden Kunden nicht zu verärgern. Also aus Geschäftsmännersicht ist das natürlich nicht ganz so schlau, wenn du Sachen restaurierst und dann nicht mal deine Kosten damit decken kannst. Das soll schon in den 80er Jahren angefangen haben. Laut einem späteren Bericht, den Klaus Kienle selbst bestreitet, Schäden in Millionenhöhe verursacht haben. Also da geht es nicht darum, dass er mal 100 oder 200 Euro sich verkalkuliert hat, sondern da haben sich richtig Schulden angehäuft. Wirklich Geld verdient das Unternehmen nicht mit der Restauration, sondern mit dem Verkauf von Luxus-Oldtimern. Und als dieser Verkauf dann mit der Corona-Pandemie plötzlich komplett einbricht, wird es für die Firma finanziell immer enger. Währenddessen stapeln sich im Keller der Kienle-Werkshallen mehr als 40.000 Ersatzteile, wie zum Teil fabrikneue Zylinderköpfe. Und mit diesen Teilen soll bei der Firma ziemlich frei hantiert worden sein. Ein ehemaliger Lehrling des Unternehmens erzählt zum Beispiel der Zeit, es kam schon mal vor, dass Nummern von Motorblöcken überschlagen wurden. Außerdem habe er manchmal einen Motor extra in einen Oldtimer eingebaut, wenn ein Kunde vorbeikam, um sich den Fortschritt der Restauration seines Autos anzuschauen. Als der Kunde dann weg war, habe man den Motor wieder aus und in einem anderen Fahrzeug wieder eingebaut. Diesen Vorwurf bestreitet Klaus Kienle über einen Anwalt. Während der Ermittlungen kommen immer mehr Fälle ans Licht, bei denen Kunden von Kienle ihren originalen Wagen abgegeben und dann teilweise mit Bauteilen aus anderen Wagen zurückbekommen haben. Also vielleicht schon mal zur Klarstellung, das sind jetzt keine gefälschten Bauteile, sondern schon Teile aus anderen Autos. Also der Wagen ist immer noch Original Mercedes, aber eben kein Matching Numbers Wagen mehr und dann wesentlich weniger wert. Zwei ehemalige Angestellte von Kienle erzählen, dass das schon seit Jahren so lief und alle Mitarbeiter davon wussten. Ihr Chef Klaus Kienle selbst soll das bei einer Mitarbeiterversammlung so erklärt haben. Wir dürfen das von Mercedes-Benz her. Wir sind wie ein Werk. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Das ist natürlich Quatsch, weil das Werk ist nur Mercedes und niemand sonst. Auch selbst wenn es das Werk wäre, nicht mal dort dürfte man jetzt bei Oldtimern einfach Teile beliebig hin und her tauschen. Klaus Kienle bestreitet übrigens so etwas je gesagt zu haben. Sein Anwalt bestreitet außerdem, dass Kienle sich strafbar gemacht hat. Also nochmal zur Klarstellung, das sind alles Original Mercedes-Teile, die da aber scheinbar in diesen Werkstätten wild hin und her getauscht worden sind, ja, ist aus Oldtimer-Fansicht wahrscheinlich schwierig, weil das deutlich den Wert des Autos mindert, oder?
Ja, was heißt mindert? Zumindest ist die Originalität weg. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur die Einspritzpumpe, ohne jetzt irgendetwas zu verteidigen, die Einspritzpumpen haben zwar auch Nummern, aber wenn ich jetzt eine defekte wegnehme und hätte da eine überholte liegen und würde die einbauen, hat er die gleiche drin vom Werk gebaut, aber trotzdem ist das eine Wertminderung und nicht korrekt, es sei denn, man sagt es dem Kunden, deine ist defekt, ich habe hier eine überholte, bist du damit einverstanden, dass wir die überholte einbauen oder sollen wir deine alte defekte überholen? Da fängt es schon wieder an. Das Wichtigste ist einfach die Kommunikation. Und das ist, glaube ich, auch sein Fehler gewesen während einer Restaurierung. Wenn ich etwas abgebe und bekomme einen Kostenvoranschlag und man sagt mir, du, das kostet 1.000 Euro und ich willige ein. Wenn während der Arbeit, wenn ich merke, ich werde nicht damit hinkommen, muss ich stoppen, den Kunden kontaktieren und sagen, du komm vorbei, ich erkläre dir anhand des Objektes, wir kommen mit 1.000 nicht hin, das kostet 1.700, weil, dann kann aber der Kunde immer noch sagen, stopp oder wir machen weiter. Hm. Aber wenn ich nachher vollendete Tatsachen habe und das dem Kunden nicht weitergeben möchte, ist das zwar auf der einen Seite ehrenhalber, aber ich ruiniere mich und damit bringe ich mich auch in so eine Lage, dass ich irgendwann nicht mehr weiß, wie geht's weiter. Also sind wohl viele Fehler passiert.
Ja, und die haben sich sozusagen immer weiter aufgebaut, ja, und haben dann letztendlich dazu geführt, dass Klaus Kienle zusehen muss, wie sein Lebenswerk zerbricht. Ende Oktober 2023 meldet Kienle Automobiltechnik Insolvenz an. Laut Insolvenzbericht ist die Zahlungsunfähigkeit, Zitat, eine Folge der laufenden Ermittlung. Als die Vorwürfe bekannt geworden sind, hätten viele Kunden Aufträge storniert oder Geld zurückgefordert. Der Bericht zeigt aber auch, dass die Firma schon vor dem Bekanntwerden der Fälschungsvorwürfe finanzielle Probleme hatte. Ein bisschen davon habe ich ja gerade schon erklärt. Bereits im November 2021 verkauft das Unternehmen das Grundstück, auf dem die Werkshallen stehen, und liest es wieder zurück, um flüssig zu bleiben. Also das ist halt so eine Sache, die du wirklich machst, wenn du dringend Geld brauchst, weil auf lange Sicht ist es ja viel, viel teurer, wenn du jedes Mal die Leasingrate bezahlen musst. Die Jahresbilanz der GmbH für 2021 wird von der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eingeschränkt testiert. Unter anderem auch, weil nicht klar ist, wie viel die Fahrzeuge und Ersatzteile wirklich wert sind. Das Ersatzteillager selbst wird im selben Jahr teilweise an Banken und Gläubiger übereignet. Also diese Ersatzteile, auch das ist ja vielleicht Leuten, die sich nicht damit so auskennen, gar nicht klar, sind wahnsinnig viel wert, weil das Originalteile sind. Also der Kienle hat wohl mal in den 80er Jahren Mercedes ganz viele Originalteile abgenommen, weil die damals nicht wussten, wohin damit oder nicht wussten, wie wertvoll die mal werden. Und das ist ja von seinem Lebenswerk einer der teuersten Teile. Im Oktober 2023 wird dann das Insolvenzverfahren eröffnet und ein Insolvenzverwalter übernimmt die Geschäfte. Kienle bekommt Hausverbot. Der Grund: laut einem Bericht der Stuttgarter Zeitung seien damals mehrfach Fahrzeuge und Ersatzteile abhanden gekommen. Die Schulden des Unternehmens belaufen sich zu diesem Zeitpunkt auf 16 Millionen Euro. Auch dem offiziellen Insolvenzbericht widerspricht Klaus Kienle übrigens bis heute. Im Februar 2024 wird bekannt, dass die Mercedes-Benz Heritage GmbH, eine Tochter von Daimler-Benz, die Kienle GmbH für knapp 3 Millionen Euro übernimmt. Auch die Mitarbeiter werden übernommen. Der Name Kienle verschwindet damit vom Oldtimer-Markt, wahrscheinlich für immer. Was ja auch traurig ist auf eine gewisse Art und Weise, weil er eben so lange dieses Unternehmen aufgebaut hat und eben auch ja einen guten Namen hatte, wirklich für was stand.
Ja, ich sehe das mit einem im Auge, wo ich sage, okay, recht so, und einem sehr traurigen Auge.
Ja.
Weil ich glaube, rausgehört zu haben, weil so gut kenne ich ihn jetzt nicht, dass er wirklich mit großer Leidenschaft und Liebe hinter diesen Fahrzeugen stand. Und dass er mit Sicherheit auch wahnsinnig stolz war auf dieses Unternehmen, was er aufgebaut hat. Was er dann wahrscheinlich, muss man ja sagen, alles getan hat, weil es ist ja noch nicht schlussendlich wohl bewiesen. Deswegen muss man da vorsichtig sein, wie man sich ausdrückt. Wenn dem alles so stimmt, wird das eine, ohne es zu entschuldigen, eine Sache sein aus Verzweiflung und Vorsatz. Ja, also ich habe jetzt, währenddem du erzählt hast, auch nur mal in Ruhe nochmal über meine Situation nachgedacht. Wenn ich ein Motorrad oder ein Auto weggeben würde in Reparatur und bin mir ganz sicher, alles ist original und es kommt wieder und ohne dass man es mir sagt, wären verschiedene Bauteile ausgetauscht worden, das schmälert schon die Originalität und somit natürlich auch den Wert, aber auch den Wert für meine Person an dem Fahrzeug. Ja, weil wo sind meine echten originalen Teile? Die möchte ich eigentlich, wenn sie defekt waren, wieder haben. Dann möchte ich die dazu haben. Wenn er mir sagt, du, dass der Anlasser kaputt oder irgendein anderes Bauteil, dann hätte ich gerne in einem Karton daneben mein altes defektes Teil und kann sagen, guck mal, hier sind die Originalteile noch vorhanden. Die sind nicht weg, aber wenn die in einem anderen Fahrzeug später auftauchen, wird's schwierig. Ja, also das ist eine tragische Geschichte, eine ganz wirklich tragische Geschichte. Ich kann nur dazu sagen, leider Gottes ist das in der Szene tatsächlich häufiger alles irgendwo der Fall, als man glaubt, weil es wirklich um große Summen geht. Und das ist natürlich sehr, sehr böse. Ne? Und ich verstehe aber auch die Menschen nicht, weil irgendwann kommt es ja raus. Es kommt immer alles raus.
Das stimmt.
Es gibt ja noch einen anderen Fall beim Kienle. Ich glaube, das war ein Schweizer Rennfahrer,
genau,
der da auch ein Fahrzeug hatte, ne?
Genau, da gibt es gleich mehrere Fälle und es wird wohl auch einen Prozess geben, der jetzt ziemlich bald starten soll, also irgendwann erste Jahreshälfte 2025. Aktuell werden immer noch Fälle geprüft, die mit Klaus Kienle im Zusammenhang stehen. Schätzungsweise sind das für das Strafverfahren um die 40. Also das wird auch eben noch dauern, bis das alles komplett ausermittelt und juristisch abgeurteilt ist. Klaus Kienle bestreitet die Vorwürfe gegen ihn weiterhin. Interessant wird dabei natürlich die Frage, wie das Gericht die Vorgänge in der Werkstatt des Oldtimer-Papstes bewertet. In den Fällen, die bisher bekannt sind, wurden ja keine Fakes, sondern immer Originalteile verwendet, nur halt von anderen Autos. Und das ist ja fast schon eine philosophische Frage, wie das Schiff des Theseus sozusagen. Wenn du immer ein Teil austauscht, ist es dann noch das Original?
Ja, solange es alles Originalteile sind, ist es immer noch ein Originalfahrzeug, was aber nicht mehr von Geburt an vollständig original ist. Und ich glaube, richtig böse wird es erst in dem Moment noch, wenn man Originalteile ausbaut, die durch neu hergestellte oder Werksersatzteile ersetzt und mit den alten Teilen ein weiteres Original baut. Weil dann wird es sehr gefährlich. Weil dann hat man alte Teile, alte Originalteile, wo man auch mit Materialproben sagen könnte, das ist alles von damals. Und wenn ich ausreichend zusammen habe, kann ich daraus wieder ein Fahrzeug bauen, welches vielleicht verschollen war.
Stimmt. Ein Frankenstein-Fahrzeug, ne? Sozusagen.
Ganz genau. Ja. Und somit habe ich ein aus Originalwerkstellen gebautes Auto, welches aber tatsächlich so zusammengehörig nie gab.
Ja.
Aber da gibt es ja ganz berühmte Fälle, wie den Bugatti, den man aus dem Hafenbecken gezogen hat vor ein paar Jahren. Mhm. War ja auch ein interessanter Fall. Man birgt dieses Auto nach vielen Jahrzehnten. Man wusste immer, er liegt da, birgt das Auto, weil eine Filmgesellschaft sich beteiligt. Und dann stellt man fest, was für ein Fahrzeug das ist. Und ein japanischer Sammler meldet sich, weil er das angeblich hat. Der hat vor Jahrzehnten schon einen komplett nachgebauten Fake gekauft mit der Nummer des verschollenen Fahrzeuges, welches da im Hafenbecken lag. Und mit Bergung des Originalfahrzeugs wurde sein Auto von jetzt auf gleich null wert.
Boah. Ja, vielleicht schauen wir jetzt nochmal auf die beiden Fahrzeuge, die den Fall überhaupt erst ins Rollen gebracht haben und schauen, was da rausgekommen ist. Also erstmal zu dem roten 300 SL Roadster von Händler Ralf Grieser, über den ich ganz am Anfang gesprochen habe. Ja. Da war ja ziemlich schnell klar, dass Griesers Wagen der echte und die gelbe Version beim Sultan von Johor, dem heutigen König von Malaysia, die falsche ist. Ursprünglich war dieser Wagen, also der jetzt beim Sultan steht, mal weiß und wurde 1983 in Frankfurt gestohlen. Laut Gutachter Hoffmann waren die falschen Nummern auf dem Fahrzeug ziemlich stümperhaft aufgebracht und schon älter. Eigentlich hätte das einem Experten wie Klaus Kienle auffallen müssen. Der sagt, er habe nicht gewusst, dass der Wagen eine Fälschung ist und erklärt, für uns war das damals ein originales, ein perfektes Auto. Das passt allerdings nicht zu dem, was der Mann erzählt, der den Wagen vor Kienle besessen und an ihn verkauft hat. In einem Interview aus dem Jahr 2024 erklärt der Mann, Kienle habe den Wagen kaufen gewollt und kurz darauf festgestellt, dass mit der Fahrgestellnummer etwas nicht in Ordnung sei. 2020 gibt Kienle deshalb ein Gutachten in Auftrag. Das Ergebnis, das Fahrzeug ist kein wertvoller Matching Numbers Oldtimer, sondern eher ein Ersatzteillager. Trotzdem kauft Klaus Kienle den Wagen zu einem wesentlich geringeren Preis von rund 600.000 Euro. Kurze Zeit später geht der gelbe 300 SL Roadster als einwandfreies Original an den jetzigen König von Malaysia für 1,3 Millionen Euro. Also es kann nicht ganz sein, dass er nicht gewusst hat, dass mit dem Wagen was nicht in Ordnung ist, weil er hat ihn sozusagen schon mit Nachlass gekauft, weil klar war, da ist was nicht in Ordnung. Das Auto des Sultans ist eindeutig der Wagen, der damals in Frankfurt geklaut wurde. Das Problem mit so einem geklauten Auto ist ja, dass die Fahrgestellnummer und in diesem Fall auch die Nummern der einzelnen Teile registriert sind. Deshalb brauchte der geklaute Wagen neue Nummern und da hat man die Nummern von einem 300 SL Roadster genommen, der zu diesem Zeitpunkt als verschollen galt, weil da sind wir wieder, du kannst ja nicht irgendeine Nummer nehmen von einem Wagen, der rumfährt und der ja später rote Roadster, der die ganze Zeit in der Schweiz in der Scheune stand, weil das eben keiner wusste, dass der in der Schweiz in der Scheune stand, galt der offiziell als verschollen. Allerdings war es eben nicht verschollen, sondern stand 50 Jahre lang in der Scheune, bis Ralf Grieser es gekauft hat und damit den Betrug überhaupt aufgedeckt hat. Und was den schwarzen Roadster von Max Schuster angeht, da gibt es sowas wie ein Happy End. Die Ermittler finden heraus, dass der schwarze Ritter ebenfalls schon vor Jahrzehnten gestohlen wurde und deshalb eine gefälschte Fahrgestellnummer verpasst bekommen hat. Nach langer Suche konnte jetzt die ursprüngliche, also originale Fahrgestellnummer des 300 SL festgestellt werden. Das ging runter wie Öl, erinnert sich der Unternehmer an den Moment, als er die gute Nachricht bekommen hat und ergänzt, man darf einfach nicht locker lassen. Damit ist der Wert des Wagens für Schusters Stiftung gesichert und der 86-Jährige kann sich endlich sicher sein, dass sein lackschwarzer 300 SL Roadster mit den grünen Ledersitzen ein echtes Original ist, so wie es heute wahrscheinlich nur noch wenige gibt. Also der Wagen bekommt seine Geschichte wieder, seine Identität und damit eben auch seinen Wert. Die Frage am Ende ist eigentlich, ob sich durch den Fall des Oldtimer-Papstes, und du hast ja gerade gesagt, das ist ja nicht der einzige Fall, in dem das passiert ist, in der Szene wirklich was ändert. Der Mercedes 300 SL Club in Deutschland und viele andere Oldtimer-Verbände jedenfalls raten mittlerweile dazu, die Identität und damit den Wert eines Wagens immer durch ein Herstellergutachten absichern zu lassen. Denn am Ende ist es nur das Werk, also Mercedes selbst, das einem Oldtimer, der über die Jahre durch viele, vielleicht nicht immer ehrliche Hände geht, seine ursprüngliche Identität zurückgeben kann. Eine der Fragen, die noch geklärt werden muss, ist, ob der Hersteller selbst von den Manipulationen bei Klaus Kienle wusste. In einer E-Mail von 2009 soll der damalige Vorstandsvorsitzende des Konzerns einem misstrauischen Kienle-Kunden geschrieben haben, man wolle keine Unruhe in die Szene bringen. Da wird's dann natürlich wirklich interessant. Wenn das stimmen sollte, müsste Mercedes-Benz schon seit Jahren von den Vorwürfen gewusst haben. Eine Interviewanfrage des SWR zu dem Thema im Jahr 2024 lehnt das Unternehmen ab. Und ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, dass die Szene mit diesen sehr wertvollen Oldtimern, also nicht so die Liebhaber-Schrauber, die das ne, mit Leidenschaft und Liebe machen, sondern wirklich die, die Autos als Invest kaufen, dass diese Szene sehr verschwiegen ist und gern unter sich bleibt. Wahrscheinlich gab es deshalb in Fällen von Manipulationen von seltenen Oldtimern bisher nie Strafverfahren. Man hat sich lieber zivilrechtlich geeinigt und geschwiegen. Das bestätigt auch Autoforensiker Sebastian Hoffmann. Der erklärt in einem Interview mit der Zeit, dass viele Oldtimer-Besitzer gar nicht so genau wissen wollen, ob mit ihrem Schätzchen alles stimmt. Dann erzählt er zum Beispiel von einem in Deutschland zugelassenen Mercedes-Oldtimer, den er schon 3 Mal untersucht hat. Jedes Mal hat er in seinem Gutachten festgehalten, dass der Wagen eine Fälschung ist. Und jedes Mal stand kurz danach der neue Besitzer des Autos vor seiner Tür und wollte ein neues Gutachten. Das ist schon wild. Vielleicht schlägt aber der Fall des Oldtimer-Papstes jetzt so hohe Wellen, dass sich da doch etwas tut. Also ich fand es so witzig, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, das ist ja eigentlich komplett bescheuert, weil man will ja wissen, ob das Auto was wert ist und ob es ein Original ist. Aber manche wollen es vielleicht doch nicht so genau wissen, weil sie dann nicht so gut damit angeben können und weil sie es vielleicht nicht teuer weiterverkaufen können, ist zumindest meine Vermutung.
Du, des Menschen Seele ist unergründbar, davon mal ganz abgesehen.
Das ja? stimmt.
Und dann gibt's natürlich auch noch Herrschaften. Wenn sie reingefallen sind, ist in erster Linie nur eins wichtig. Wie kriege ich mein Geld wieder, damit ich nicht mehr der Geschädigte bin? Damit würde ich jetzt keinem was unterstellen, aber das ist auch recht häufig, würde ich mal sagen. Weil in dem Moment, wo du sagst, oh Kinder, also ich bin jetzt hier ganz fies reingefallen, da sind 1,5 Millionen weg. Wenn du das angibst, sind sie weg. Dann sind sie ernsthaft weg. Weil wenn er Dinge nicht echt ist, ist er nichts mehr wert. Wenn er nichts mehr wert ist, kannst du ihn eigentlich verschrotten oder Ersatzteile verkaufen. Also hast du viel Geld verloren. Wenn sich dann natürlich jemand anders findet, der sagt, du komm, hör auf, ist egal, mach mal nochmal eine neue Farbe drauf. Und er hat sein Geld wieder. Ohne etwas zu unterstellen, ist es wahrscheinlich auch möglich, dass jemand sagt, na komm, bevor ich da eine Million verliere, machen wir mal weiter. Ich muss damit vorsichtig sein, weil ich will damit niemandem etwas unterstellen, aber das ist die Möglichkeit. Der Teufel ist ein Eichhörnchen, sagt man immer. Ne? Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass gerade durch so einen Fall da bedeutend mehr drauf geachtet wird, was passiert, dass man nämlich genau den Menschen, wozu ich auch mich zähle, die die Leidenschaft haben, die die Liebe haben, auch wie der 86-jährige Herr, ja, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß. Der hat sich das Auto nicht nur gekauft, weil er es jetzt kann. Der hat sein Leben lang davon geträumt.
Ja.
Und hat sich erst mit 86 Jahren dieses Auto gegönnt. Und dann auch noch nicht mal so, dass er sagt, es ist reines Privatvergnügen, sondern nach seinem Ableben wird es wieder in die Stiftung fallen und kann verkauft werden. Es gibt viele Menschen, die arbeiten auch ihr Leben lang auf so etwas hin. Und für die ist es natürlich ruinös, wenn so etwas passiert. Und das darf nicht passieren.
Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den du da gerade ansprichst, weil man hat natürlich bei Oldtimer-Szene, gerade bei so teuren Oldtimern, immer die Leute im Kopf, die so viel Geld haben, dass für die 1,5 Millionen, ne, habe ich 20 von in der Garage.
Das sind aber nicht immer die. Nein, nein.
Genau, und das sind eben nicht immer die.
Nein.
Glaubst du denn, dass sich jetzt da wirklich was ändert und die Leute vorsichtiger werden, weil dieser Fall eben so bekannt geworden ist in der Szene?
Ich hoffe es sehr. Ja, also das Problem ist wirklich, dass der Mensch in sich ja schon schwierig unterwegs ist. Ich vergesse nie, kleine Geschichte am Rande. Ich habe mal von einem Herrn einen alten Bentley gekauft, jetzt nichts Dolles aus den 50er Jahren, so, und stellte sich relativ schnell raus, dass dieses Fahrzeug wirklich Kernschrott war. Mhm. Ich habe ihn dann zurückgegeben mit großem Druck, habe mein Geld wiederbekommen und hatte das Auto vergessen. Und bekam anderthalb Jahre später einen Anruf von der Staatsanwaltschaft bezüglich dieses Autos. Ich hätte ein Gutachten in Auftrag gegeben und wie ich zu diesem Gutachten stehen würde. Das Auto habe ich damals gekauft, ich glaube für 23.000 D-Mark, war nur D-Mark-Zeit, und habe das Geld auch wiederbekommen. Und die hatten aber ein Gutachten, was auf meinen Namen ausgeschrieben war, von weit über 100.000 D-Mark.
Wow.
Und dieser Händler hat mit einem Gutachter aber gemeinsames Ding gemacht. Der hat dem Gutachter bezahlt, der hat teure Gutachten angefertigt fürs Fahrzeug. Mit diesem Gutachten hat er das Fahrzeug an einen dritten Herrn verkauft, der damit seine Bank beschissen hat. Der hat gesagt, kostet hier laut Gutachten, guck mal, 100.000. Ich habe 50 selber, brauche nur noch 50. Auto selber kostet aber gerade mal 20.
Wow.
Und somit hat er sich richtig Kohle reingeholt. Und das ist erst aufgeflogen, nachdem der Herr nicht mehr seine Kredite bedienen konnte. Dann hat man die Halle aufgebrochen, hat über 100 Fahrzeuge rausgeholt. Und im Prinzip war es nur ein Schrottplatz.
Wahnsinn.
Die waren alle Kernschrott. Das waren nur gefälschte Gutachten. Also auch da gibt es überall immer wieder, wann verlässt du dich auf wen? Ich kann immer nur empfehlen, im Club. Ganz ehrlich, ich bin auch kein großer Clubmensch, aber im Club sind so viele Herrschaften, die sich gegenseitig nichts Böses tun wollen. Da gibt es auch immer wieder Menschen, die sagen, geh zu dem Gutachter, oder die selber Unterlagen gesammelt haben, plus das Werk fragen. Also vergewissere dich sehr gut, bevor du dir deinen Traum erfüllst, was du da tatsächlich kaufst.
Ja, also es ist wirklich total spannend. Das eröffnet mir gerade eine neue Welt. Also ich bin absolut kein Autofan. Autos sind für mich Gebrauchsgegenstände. Also ich mag schöne Dinge mir anzugucken. Ja. So ein Jaguar E-Type würde ich auch vorstehen bleiben und den bewundern. Ja. Aber mir könntest du alles erzählen. Weißt du, also selbst wenn ich das Geld dafür hätte, ich wäre, glaube ich, das perfekte Opfer für so eine Betrugsmasche.
Ja.
Weil du musst dich ja dann darauf verlassen, dass Leute, die sich mit diesen Sachen auskennen, dass die dich nicht über den Tisch ziehen.
Ja, aber da fängt's an. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Erinnere dich an diesen Riesenskandal von diesem Kunstfälscher.
Ja, ja.
Das haben aber Gutachter, die besten Gutachter der Materie, haben diese Gemälde als Original abgezeichnet und die sind verkauft worden. Wenn du jetzt zu einem dieser größten Gutachter gehst und sagst, du, ist dieses Gemälde echt? Und der sagt dir ja. Ja, wo willst du denn hin? Der Maler ist tot.
Ja, das stimmt. Ich dachte, du meinst die Beltraccis, aber die leben ja noch. Aber da gab es ja ganz viele Fälle.
Da gab es relativ so viele. Ich meinte auch eher die ursprünglichen Maler von dem Bild, die gefälscht wurden.
Ja, ja. Ja, die sind meistens tot, die kann man nicht mehr fragen. Da hast du
genau.
Da hast du recht. Ja, da öffnen sich wirklich Abgründe. Horst, ich stelle am Ende meines Podcasts all meinen Gästen dieselbe Frage, nämlich die Frage, warum glaubst du, sind Leute fasziniert von Verbrechen? Weil du bist ja ganz offensichtlich auch fasziniert von Verbrechen und hast die eine oder andere spannende Geschichte selbst zu erzählen.
Ja, weil ich sie gehört habe, gesehen habe. Ja, bloß in mir liegt das so fern. Das kann ich gar nicht erklären. Ich erkläre es immer so. Für mich ist wichtig, ich könnte mich nie satt essen an einem Tisch, wenn andere Hunger hätten. Ich muss immer gucken, dass mein Umfeld in Ordnung ist. Tue niemandem etwas, was du nicht selber möchtest, dass man dir tut. Ist aber in meinem ganzen Leben so. Ich erzähle auch jetzt in diesen heutigen Zeiten meinen jungen Mitarbeitern, die alle ankommen, ich habe ja nur Junge, Horst, was machen wir, was tun wir? Ja, die politische Weltlage, dieses, jenes, welches, das. Und all diesen Menschen sage ich immer, wir können ein paar Dinge tun, die nichts kosten. Das Wichtigste ist weitermachen, sonst haben wir Anarchie. Das Nächste ist, gib, was du gerne hättest. Höflichkeit, Freundlichkeit, Respekt. Alles im Leben kommt irgendwann irgendwo wieder. Und die kriminelle Ader ist, Gott sei es gesegnet, an mir so weit entfernt. Aber es ist immer wieder interessant zu sehen, wie teilweise dumm oder frech, kokett Menschen sein können und welche Wagnisse sie eingehen, nur um sich selber zu bereichern und andere zu betrügen. Wie viele sie damit wirklich in den Ruin stürzen. Das ist für mich unerträglich. Und diese Menschen haben auch meiner persönlichen Meinung nach das Recht, in der normalen Gesellschaft so weiterzuleben, verwirkt.
Ich glaube, da hast du einen guten Punkt getroffen. Das ist oft auch die Faszination, glaube ich, für viele Menschen, dass es so weit weg von uns selbst ist, ne? Dass es gar nichts mit unserem Leben zu tun hat, sondern man guckt mal in ein anderes Leben rein und denkt, zum Glück bin ich nicht so.
Ja.
Also idealerweise hoffe ich, dass meine Hörerinnen und Hörer nicht kriminell sind. Ja, spannender Gedanke und auch schöne Worte am Schluss von dir, was man tun kann in diesen verrückten Zeiten. Ich hätte mir ehrlich gesagt nie träumen lassen, dass ich mit dir zusammen mal einen Podcast aufnehme und freue mich umso mehr, dass es geklappt hat. Ja, du bist manchmal, gestehe ich dir jetzt an dieser Stelle, meine Einschlafhilfe, weil ich gucke nämlich, wenn ich nicht schlafen kann, Bares für Rares Clips. Da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, der das tut.
Nein. Ist auf der anderen Seite ein wunderbares Lob, dass ich eine Stimme habe, bei der man wirklich mal entspannen kann und sagt, so, wenn der Horst erzählt, wird es ruhig, ich fühle mich geborgen, ich muss keine Angst haben, ich kann jetzt schlafen. Ist auch mal schön.
Das ist schön, das ist sehr, sehr schön. Horst, ich danke dir für deine Zeit, dass das geklappt hat. Das hat sehr großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Dankeschön. Dir auch. Auf bald mal, mein Lieber. Ciao, ciao.
Bis dahin, tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.